So.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zum zweiten Zukunftsmorgen, Pflege und Pflegeerbringung. Sie haben vielleicht gesehen, vor kurzem gab es einen sehr schönen Artikel im Spiegel, der sehr kritisch auf die Situation in der Pflege eingegangen ist. Und die Quintessenz, das war es zumindest für mich, war, das System, wie es aufgestellt ist, ist nicht zukunftsfähig. Das wird sicherlich eine Frage sein, die wir diskutieren werden. Und der Erste, der jetzt zu uns sprechen wird, ist Herr Professor Thomas Fieck. Er ist Professor für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der Evangelischen Hochschule in Freiburg, der Leiter der Institute AGP Sozialforschung, und er war Mitglied der 7. Allgemeinberichtskommission und Vorsitzender der 2. Engagementberichtskommission der Bundesregierung. Herr Klee, dann, bevor Sie anfangen, machen wir nochmal den Versuch mit Mentimeter. Und Frau Peter hat für Sie jetzt eine Frage vorbereitet zu dem Thema.
Genau. Mikrofon ist schon so ein bisschen ab.
Das müsste gehen.
So. Wir haben unsere technischen Störungen weitestgehend beseitigt und hoffen, dass jetzt
kann ich damit die PowerPoint bedienen?
Nee, das ist einfach das Aufzeichnungsgerät.
Wir haben für diesen Zukunftstag jetzt auch Mentimeter-Fragen erstellt. Und die erste Frage zu diesem Zukunftstag geht um das Co-Produktionsdreieck, eben Familie, Fachkräfte und Freiwillige. Und wir wollen Ihnen quasi die Frage stellen, welche dieser drei Gruppen finden Sie
das
für
die zukünftige
Altenhilfe wie wichtig? Also Sie können 100 Punkte insgesamt vergeben bei dieser Frage. Und wie Sie sehen, haben jetzt schon 26 Teilnehmerinnen teilgenommen. Und die Fachkräfte sind jetzt gerade am wichtigsten. Kann sich aber auch nochmal wechseln. Also wenn Sie teilnehmen, können Sie jetzt gerade live quasi mit Abstimmung können das Ergebnis beeinflussen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann übergebe ich das Wort an Herrn Klee für sein Input.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für dieses schöne Format, das hoffentlich auch den Diskurs beflügeln wird. Ich darf Ihnen in einem Doppelschritt und immer mit Augenzwinkern ein paar, wenn Sie so wollen, Thesen oder Zukunftsperspektiven vorstellen, verbunden mit ein paar analytischen Bemerkungen zur Situation heute. Die Pflegeerbringung, davon sprechen wir heute, in Deutschland ist, das ist ja auch in der Tat durch den Spiegelartikel, aber jetzt auch nochmal in der bundespolitischen Diskussion, Herr Rüttel, der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, gleichzeitig BPA-Mitglied, hat ja einen Shitstorm ausgelöst, so ähnlich wie Herr Trump mit seinen Positionierungen zur Pflege. Ich finde das ein ganz guter Seismograph für die politische Relevanz des Themas. Und dass es überhaupt zum relevanten Thema geworden ist, zeigt ja, dass die Bevölkerung dort in Sorge ist, dass es so weitergeht. Und wir alle sind, glaube ich, davon überzeugt, so wie es jetzt ist, funktioniert es nicht. Wir sehen, dass wir, muss ich mal schauen, was ich da geschrieben habe, dass wir heute noch, auch wenn Sie sich die Statistiken angucken, die Dominanz häuslicher Pflegearrangements haben. Das hat sich durch die Einführung der Pflegeversicherung gar nicht geändert. Das hatte man ganz anders erwartet. Und von den zu Hause Versorgten nehmen nur 28% überhaupt formelle Dienste, das heißt Pflegedienste, in Anspruch. Der Rest macht es nur für sich, mit osteuropäischen Pflegekräften, mit Schwarzarbeit, zum Teil unter unerträglichen Bedingungen. Also die Vorstellung, das sei irgendwie so romantisch zu Hause in der Pflege, die ist postfaktisch. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Ich habe hier auch im Rahmen einer größeren Studie für die DRK, die Deutsche Angestelltenkrankenversicherung, Interviews in Schleswig-Holstein geführt, an der Grenze zu Dänemark, mit Menschen, die 10 Jahre eigentlich überhaupt gar keinen Kontakt mehr aus ihrem Pflegearrangement heraus hatten. Und das ist nicht in Ordnung. Das dürfen wir so nicht hinnehmen. Wir haben eine Dominanz in der pflegepolitischen Diskussion derer, die betriebswirtschaftlich Interesse an diesem Markt haben. Das ist nicht gut. Das sind ökonomische Fehlsteuerungen. Wir haben ein Kundenparadigma etabliert, das, denke ich, gerade für Diakonie anthropologisch und theologisch ein No-Go ist. Wer von Pflegekunden spricht, degradiert den auf existenzielle Pflege und Unterstützung angewiesenen Menschen zum Empfänger von letztlich von ihm gar nicht beeinflussbaren Dienstleistungen. So habe ich also im Jahre 45 wird man nicht mehr vom Pflegekunden sprechen. Das ist unanständig. Nicht? Das ist auch, gehört sich nicht, weil wir wissen, das, was wir bieten können über professionelle Dienstleistungen, ist immer nur ausgesprochen begrenzt. Muss man leider ein bisschen weiter nach vorne gehen, sonst habe ich da keine Chance zu sehen. Wir haben ökonomische Fehlsteuerungen zu beklagen und eine Duldung von Ausbeutungsverhältnissen. 300.000 bis 600.000 außereuropäische Pflegekräfte sind in Deutschland tätig. Der ehemalige Pflegebeauftragte der Bundesregierung sagt jetzt in seinem neuen Job als Sozialminister, ohne die würde das System zusammenbrechen. Und wir haben zu Hause auch Ausbeutungsverhältnisse, weil wir nehmen hin, dass Frauen in Deutschland den Beruf aufgeben, weil es ist nicht finanzierbar, die Pflege durch legale Dienste. Das sind praktisch Ausbeutungsverhältnisse. Perspektive, Pflegedienste werden künftig über Budgets finanziert und belohnt für hybride Pflegearrangements. Das muss sich lohnen. Nicht die Dienstleistungserbringung von Modulen, sondern hybride Arrangements, das sind dazu gleich mehr. Und die Sockelspitzefinanzierung, die wurde 45 auf den Kopf gestellt. Das heißt, das können wir nachher diskutieren. Nächster Punkt. Wir haben B- und verhinderte Kooperation. Wir haben die Steuerungsverantwortung, die Fallverantwortung wird vernachlässigt. Große Ersatzkassen wurden von dem BVA in Regress genommen, weil 95% der von ihm abgerechneten Case Management, Pflegeberatungsleistung, überhaupt nicht dem entsprachen, was gesetzlich vorgesehen war. Das heißt, sie haben die Defizite, nicht überall, aber bei fast allen Kassen. Die leistungserbringungsrechtlichen Hürden durch Kooperationsverbote und eine letztlich auf Controlling angelegte Qualitätssicherung behindern Patienten und Häuslichkeit, sagen wir so, Lebenszweck angepasste Arrangements. Und wir haben ein unflexibles Leistungsrecht, das letztlich von Leuten gesteuert wird, die nicht Verantwortung tragen und sich nicht berühren lassen durch den Alltag der Pflege. Das heißt, 45, Care- und Case-Management-Strukturen sind etabliert, die Gemeindechefs in moderner Gestalt ist wieder da, die Kommunen übernehmen die Regie. Machtpolitisch verhindert durch den GKV-Spitzenverband in der letzten Legislaturperiode. Präferenz der Pflegeorte im Wandel, die private Häuslichkeit als schöne Heilwelt ist postfaktisch heute schon. Die Institutionen der Langzeitpflege sind immer noch in der Gefahr des Paternalismus und der Asymmetrie. Zukunftsfähige, belastbare, nachhaltige Netzwerke der lokalen Sorge, die werden gesucht. Das, was wir in die Diskussion gebracht haben über sogenannte sorgenden Gemeinschaften, vor 2 Jahren hier auch diskutiert in Rendsburg, das ist resonanzfähig. Und was wir feststellen müssen, wir haben eine Defizite in der Plastizität des Alters. Wir als Ältere sind gefragt, uns zu öffnen gegenüber anderen Gestalten des Alterns, gerade wenn es um Hilfe- und Unterstützungssituationen geht. Die Akzeptanz und Abhängigkeit, das haben wir zu lernen. Nicht die Auswahl von Heimen, das ist falsch. Pflegenoten, wer da mitgespielt hat, zeigt, dass er weder souverän ist, noch politisch einen Einfluss verfügt, noch dass er was von Professionalität versteht. Hier hat man sich unterworfen unter eine Logik, die letztlich administrativ und aus der Zeit des Controlling stammt. Wir haben gerade letztes Jahr eine Studie durchgeführt, wo würden Sie am liebsten wohnen mit Demenz? Nur noch 26% sagen im eigenen Haushalt, nur noch 26%, 20% in Pflegewohngruppen. Die steht aber nur für 1,9% der Bevölkerung zur Verfügung, 15% in guten Pflegeheimen, ähnlich hoch die Zahl der, wie sagen wir, Angehörigen. Und die meisten sind ratlos. Daran muss sich was ändern. Die Plastizität hinsichtlich Versorgung und Versorgungsoption ist zentrales Thema am lebenslangen Lernen. Also religiös überhöhte Vorstellungen von familiären Solidaritätsverpflichtungen passen einfach nicht in die Zeit und sind latent Gewalt geneigt, wenn man das mal etwas scharf formuliert. Eine Überforderung ist da. Und es gilt nicht als anständig, Pflegende allein zu lassen. Als Familie, als Freunde, als Nachbarn.
Das tut man nicht. Eine anständige Gesellschaft demütigt nicht. Auch nicht die, die Pflegeaufgaben übernehmen. Das sind Bilder von Wohngemeinschaften, die in der Bevölkerung resonanzfähig sind. Hier sitzt der Bürgermeister jede Woche mit am Tisch und sorgt dafür, dass die Demenzkranken, die gerne Fahrrad fahren, mit Mitbürgern und Mitbürgern, die dafür bereit sind, auch wirklich Fahrrad fahren können und wieder zurück. Das sind hybride Formen der Solidarität, bildlich gestaltet. Die Perspektive ist schon heute, das haben wir auch im 7. Altenbericht so formuliert, der hilft nichts und das Hybrid, Subsidiarität, ist etwas, was im Übrigen aus dem Protestantismus kommt. Das kommen Sie von 1573. Das ist einmal dazu bei mit dem Reformationsjahr, aber an bestimmte Dinge kann man sich auch gut erinnern. Wenn man das sich nochmal anschaut, was meint Subsidiarität unter Bedingungen moderner Gesellschaften? Subsidiarität setzt voraus, dass eine übergreifende Gesamtaufgabe auf eine Vielfalt von Akteuren und Trägern verteilt ist, die sich ergänzen, um zur Erfüllung der Gesamtaufgabe das ihnen gemäße beizutragen. Nicht das ehrenamtliche Aufgaben von Profis übernehmen. Zeit schenken, Aufmerksamkeit, Humor, Empathie, das können wir als Bürgerinnen und Bürger, aber nicht irgendwie vernutzt werden für das, was Professionelle machen müssen. Das Hybriditätsmanagement ist gefragt, um zu finanzieren und bitte nicht Ehrenamt und Technik in einen betriebswirtschaftlich dominierten Pflegemarkt einpassen. Das ist nicht subsidiär gedacht. Das ist die Logik der Dienstleister, die ihre Leistungsgrenzen kompensieren durch Ehrenamtliche und durch Technik. Das heißt, Diakonie ist Grenzsetzer, Hebamme und Manager von hybriden Sorgearrangements und die Intelligenz der Controller wurde ersetzt durch die Intelligenz der Netze. Da haben wir sehr viel falsch gemacht. Wir können Klasse kontrollieren, Controlling machen, aber wir haben es erlernt, im Gemeinwesen und Sozialraum Tradition, Netzwerke zu pflegen. Geteilte Verantwortung, das ist das Leitbild. Keine Delegation von Sorgeaufgaben allein an Familien, allein an Professionelle, allein an Institutionen. Im Gender- und Generationenverhältnis die faire Verteilung von Sorgeaufgaben. Darum geht es, um Koproduktion, das Ganze will gemanagt werden. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die hohe Professionalität voraussetzt. Und ich setze darauf, dass das auch ein attraktiver Beruf für junge Menschen ist, die nicht nur in MINT-Fächern geschult werden, sondern auch soziale Verantwortung vom Kindergarten an lernen. Nur wenn uns das gelingt, werden wir Menschen finden, die Berufe für Menschen ergreifen. Und dann müssen wir jetzt mit anfangen. Nee, noch nicht. Das war zu früh. Das Leitbild der geteilten Verantwortung ist an die Stelle des Kundenparadigmas getreten. Ja, jetzt. Das ist ein Bild von Hybridität und Hybriditätsmanagement. Vielleicht ein bisschen wirkandiert, würden Sie sagen. Aber worauf es ankommt, ist, dass die informelle Logik, die bürgerschaftliche Logik und die institutionelle Logik zusammengeführt werden, um die Sorgeaufgaben der Zukunft zu gestalten. Und nicht irgendwie hintereinander geordnet, sondern gemeinsam. Und das schafft eine gewisse Fragilität, aber kann auch eine besondere Qualität schaffen. Was leisten Nachbarschaften heute? Wir haben das für das Statistische Bundesamt ausgewertet auf der Basis der Zeitverwendungsstudie ist eine Menge. 21% der Nachbarn in Deutschland unterstützen ältere Menschen regelmäßig mit instrumentellen Hilfen. 0,2% der Bevölkerung engagieren sich ehrenamtlich. 0,2%. Das heißt, die Nachbarschaften sind die wichtige soziale Ressource, die wir mit zu gestalten und zu unterstützen. Und engagiert sind die Alten schon heute, da brauchen sie nicht hintragen. Diese Förderprogramme unbedingt notwendig, das haben wir auch von der Engagementberichtskommission der Bundesregierung so ausgearbeitet. Man muss sehen, dass die nicht zum Engagement finden, nämlich die mit geringem Einkommen und einer problematischen Bildungskarriere, auch die Chancen der Teilhabe mit Engagement bekommen. Und das ist eine ziemlich anstrengende Aufgabe und hat nichts mit dem klassischen Handwerk Strategien von Ehrenamtlichen zu tun. Auch gut, aber nicht zentral. Und der Humor darf uns nicht ausgehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
vielen Dank, Herr Kim. Hybriditätsmanagement, darauf werden wir gleich zurückkommen, aber wir schließen jetzt die anderen Inputs unmittelbar aneinander und dann insgesamt am Ende sozusagen nochmal darüber zu diskutieren. Als nächste darf ich Frau Ulrike Röhr bitten, die Präsidentin des Landfrauenverbandes Schleswig-Holstein. Bitte schön.
Ja, 2045, 88 Jahre alt, da habe ich nur gedacht, Gott sei Dank bin ich bei den Landfrauen. Warum, werde ich kurz erläutern. Der Landfrauenverband ist die größte Interessenvertretung für Frauen im ländlichen Raum. Wir machen Bildungsarbeit, Weiterbildungsarbeit, wie in 170 Ortsvereinen im ganzen Land. Und zwar können dort altersunabhängig lernen, ein Leben lang Frauen aller Alters- und Berufsgruppen Bildungsangebote nutzen. Das ist sehr wichtig, weil es nahe bei ist, weil Mobilität gegeben ist, man macht nämlich Mitfahrgemeinschaften. Und warum ist es noch so wichtig, Landfrauen als ehrenamtlich Engagierte, 0,2% habe ich eben gehört, ich glaube, die Landfrauen rechnet man da nicht mit ein, weil es selbstverständlich ist, weil wir eine Gruppe sind in den Ortsvereinen, die Frauen kennen sich jahrzehntelang, weil sie jahrzehntelang Mitglied sind. Und wenn jemand dann pflegebedürftig alt wird, dann kümmern die anderen sich, das ist selbstverständlich. Das ist gelebtes Engagement im ländlichen Raum und es passiert tatsächlich. Man geht hin, man fragt, was brauchst du, soll ich dir helfen, soll ich dich irgendwo hinfahren, brauchst du ein Gespräch? Das funktioniert wunderbar. Und ich habe im Vorwege dieser Tagung auch mit etlichen Landfrauen, die pflegen, entweder zu Hause, das sind ja sehr, sehr viele auch im ländlichen Raum, und auch mit denen gesprochen, die im Pflegeheim zum Beispiel ehrenamtlich arbeiten. Und eine Frau sagte mir zum Beispiel, dass es ganz klar war, die Mutter hatte vorher gesagt, ich will auf keinen Fall jemanden zur Last fallen, ich will ins Pflegeheim, wenn es soweit ist, und das ist ganz klar. Familie macht sich keine Gedanken, passiert. Dann kommt sie tatsächlich ins Pflegeheim und stellt fest, ups, zwei Bettzimmer, Individualität geht flöten, ich habe keinen Rückzugsraum mehr, es spricht hier niemand mit mir so richtig, weil alle keine Zeit haben. Ich werde zwar fachlich versorgt, aber ich sitze auch manchmal stundenlang auf den Toilettenstuhl. Es ist jedenfalls eine Situation, die diese Frau geistig völlig fit, körperlich leider nicht, psychisch sehr belastet, Fazit, die Angehörigen auch psychisch sehr belastet. Die Angehörigen sind natürlich so gut, die suchen sich Gesprächsmöglichkeiten, aber das ist ja nicht immer gegeben. Also es ist ganz, ganz wichtig für Angehörige meiner Meinung nach rechtzeitig Gesprächsmöglichkeiten anzubieten und auch für Familien rechtzeitig, vielleicht beim Rentenalter Eintritt schon zu überlegen, was soll denn eigentlich passieren, wenn ich pflegebedürftig werde? Darüber macht sich ja keiner so richtig Gedanken. Aber einmal dort mit der Familie richtig drüber zu sprechen oder sowas, es lassen sich ja viele auch in hinsichtlich Renten beraten. Vielleicht wäre es auch gut, so eine Beratung zu haben, wenn man zu überlegen, wie soll es denn aussehen, wenn ich alt werde oder pflegebedürftig. Und jetzt gebe ich noch etwas weiter, was mir ganz wichtig ist, weil eine Dame, die dort ehrenamtlich auf der Pflegestation vorliest, dort regelmäßig hingeht, selber 83, völlig fit, etwas weitergibt, was ihrem Leben Sinn gibt, das ist ja auch ein Thema für Ehrenamtliche, sagte mir, ich bin so wütend. Und sie war wirklich so wütend, dass ich dachte, sie geht gleich durch die Decke, ging sie ja nicht. Aber sie sagte, bringen Sie mir gleich einen Politiker. Wenn da ein Politiker ist auf Ihrer Veranstaltung, bringen Sie den gleich her, dem würde ich das sagen. Weil die Zustände auf dieser Pflegestation sind einfach nicht haltbar. Das Pflegepersonal ist sehr, sehr nett, sehr freundlich, hat überhaupt keine Zeit und die Pflegebedürftigen dort, die werden nicht so schnell dorthin gebracht, wie sie wollen. Sie bekommen das Essen so serviert, dass sie es nicht essen können. Das ist alles nicht absichtlich, es ist unabsichtlich aus Zeitmangel. Und sie empfand das als würdelos. Ich glaube, sie hat auch selber Angst, alt zu werden oder pflegebedürftig, alt ist sie ja schon. Aber dieses Thema ist, glaube ich, das, was uns Landfrauen noch umtreibt und weshalb wir auch ehrenamtlich handeln, in Würde alt werden.
Ja, vielen Dank, Frau Röhr. Als nächste wird zu uns sprechen Frau Svante Seismann-Pedersen. Sagen Sie, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Bitte schön.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin vom BBFK, das ist der große Berufsverband für beruflich Pflegende. Und aus dieser Perspektive spreche ich auch, was macht ein Berufsverband? Der mischt sich ein und nimmt an Diskussionen teil, wo es um Pflege geht, wo es um unsere beruflich Pflegende geht. Und das deswegen bin ich hier. Ganz kurz vielleicht noch was zum beruflichen Selbstverständnis. Wenn wir Patienten betrachten, also wir beruflich pflegende Patienten betrachten oder auch Bewohnerinnen in stationären Einrichtungen, dann gucken wir die quasi nicht mit Scheuklappen an und nur auf die Aufgabe bedacht, die wir gerade zu erfüllen haben, sondern wir gucken auch immer uns unsere Pflegebedürftigen in einem Gesamtkontext an. Also wir gucken, wo kommt er her, was kann er, wer steht ihm zur Verfügung, welche Ressourcen hat er, welche Pflegeprobleme werden in Zukunft auftauchen und so weiter und so weiter. Wir gucken das alles in diesem ganzen Großen an. Deswegen sind beruflich Pflegende eine unheimlich große Ressource, wenn es darum geht, Aufgaben später zu verteilen, weil sie gelernt haben, diesen Blick auf das Ganze zu haben. Was wir dafür brauchen, ist ganz klar, wir brauchen ganz andere Rahmenbedingungen, damit wir überhaupt diese Aufgabe erfüllen können. Was vorhin in dieser Diskussion in der Ecke war, da ging es auch um das Gehalt. Klar, das Gehalt ist auch wichtig, aber es ist eben nur eins von vielen Dingen, die wir in der Pflege brauchen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir diese Diskussion weiterführen, dass beruflich Pflegende nicht als ein Kostenfaktor immer gesehen und bewertet werden, sondern als eine Investition, die wir brauchen, um zukünftig und nachhaltig gute Pflegeangebote auszubekommen.
Vielen Dank. Frau Dr. Hildegard-Enzian ist Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne als erstes sagen, ich halte das für ganz wichtig, dass alle, die Verantwortung tragen, erkennen, dass das der Erfolgsfaktor jeder Altenpflege oder jeder Altenhilfe ist, wenn wir wertgeschätzte und gut ausgebildete Altenpflegerinnen, Altenpfleger, Krankenschwester und Krankenschwester haben. Das ist das Wichtigste, was wir im Moment brauchen. Als ich erfuhr, dass ich hier heute eingeladen werde, um aus dem Jahr 2045 zu sprechen, habe ich mir als erstes überlegt, wie das denn zusammenpasst mit meiner momentanen Hauptaufgabe, wo es darum geht, wie schaffen wir vor dem Hintergrund des demografischen Wandels die Fachkraftsicherung. Und dann habe ich mir überlegt, wie alt sind denn diejenigen, die wir jetzt begeistern wollen oder an das Arbeitsfeld heranführen wollen für die Ausbildung in der Altenpflege. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, die sind noch gar nicht geboren. Da habe ich mir dann überlegt, okay, was kann dann heute mein Thema sein? Und das hat Herr Professor Klee eigentlich ganz gut vorgegeben. Sie haben also jetzt schon, ich habe es schon selber gesagt, ich bin heute 89 Jahre alt. Ich habe also einen langen Weg der Pflegeversicherung und der Pflege mitgehen dürfen. Und ich habe auch unter der Zeit, als Frau Moser noch Ministerin war, die ganze Qualitätsdiskussion mitgekriegt. Insofern habe ich ein bisschen Verständnis für den Wandel, den Herr Klee zu Recht kritisiert, dass wir vielleicht zu sehr auf das Kundenparadigma übergewechselt sind, aber wir müssen auch gucken, wo wir hergekommen sind. Und das war eben die Antwort auf die gefühlte und tatsächliche Abhängigkeit von Menschen mit Pflegebedarf, insbesondere in stationären Einrichtungen. Und das waren nicht nur die Menschen, die dort gewohnt haben, sondern auch die Angehörigen, die wenig Möglichkeiten des Einflusses für sich gesehen haben. So ist das Kundenparadigma entstanden und so ist in der Politik, in der Bundespolitik auch der Wunsch aufgekommen, wir müssen endlich Noten haben. Und es gab sogar den noch stärkeren Wunsch, das muss so einfach sein wie eine Ampel. Da hat man sehr schnell erkannt, dass so einfach wie eine Ampel es nicht geht. Und wir alle haben in den letzten 15 bis 20 Jahren erkannt, dass wir mit Notensystemen auch nicht weiterkommen. Insofern ist es eine gute und wichtige Frage zu gucken, wie kriegen wir Transparenz hin. Und wir müssen auch alle einsehen, dass die Antwort nicht so ganz einfach ist, auch wenn wir daran weiterarbeiten müssen, wie Transparenz aussehen kann. Und da bin ich sehr dicht bei Herrn Klee. Ich bin der festen Überzeugung, dass Hilfemixe eine gute Möglichkeit sind, um eine zunehmend größer werdende Aufgabe in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zu schaffen. Da muss man natürlich gucken, wer wann wo welche Aufgabe und Verantwortung hat und wie man auch nach innen und nach außen Transparenz macht, wie diese Verantwortung wahrgenommen wird. Ich bin ja nun gefragt worden, wie ich mir vorstellen kann, wie wir dann ein Stück weiterkommen, wenn ich schon sage, ich habe diese lange Geschichte begleiten dürfen, wo sehe ich die nächsten Schritte. Wir reden ja so viel von Versäulung, das wird ja sicherlich heute auch noch mehr diskutiert werden. Ich glaube, dass wir über die vorhandenen Systeme, die ja immer ausgefeilter geworden sind, auf der einen Seite, auf der anderen Seite reden wir immer mehr über sektorenübergreifende Arbeit. Wir kriegen es aber irgendwie immer nicht zusammen, wie wir an konkreten Fragestellungen lernen. Ich glaube, dass wir insbesondere für den ländlichen Raum sehr viel mehr eine andere Ausgangsfrage brauchen. Die Ausgangsfrage muss viel öfter lauten: Wo sind eigentlich die konkreten Erfordernisse vor Ort und wer sind die Player, die den Hilfemix, hat Herr Klee ja vorhin schon verdeutlicht. Ich finde auch immer, dass wir neben den Fachkräften und den Familienangehörigen und den bürgerschaftlich Engagierten auch noch eine Gruppe von helfenden Berufen gebrauchen, also nicht dreijährig Qualifizierte oder Studierte, sondern die aber auch das als Berufstätigkeit sehen, damit wir vor Ort erfordernisorientiert Lösungen finden können, Transparenzen herstellen können und Finanzierungssysteme zusammenbringen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir ländliche Räume sicherstellen, weil wir es nur schaffen können, wenn wir heutige Systemgrenzen zunehmend überwinden lernen. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Minister. Sie haben gerade den Pflegemix schon angesprochen und dazu haben wir noch mal eine Mentimeter-Frage.
Ja, das war jetzt die Frage, die wir vorhin gestellt haben. Nur noch mal, um auf das Ergebnis jetzt einzugehen, sehen wir ganz klar, dass Fachkräfte im Co-Produktionsdreieck eine wichtige Rolle spielen, laut Ihrer Meinung. Danach die Familie und die Freiwilligen. Wir haben eine nächste Frage vorbereitet.
Und dann geht es um die Entsäulung?
Nein.
Nicht. Entschuldigung, das kommt erst danach.
Stimmen Sie dem Prinzip, Ehrenamt braucht Hauptamt zu? Das war ja eine Frage, die sehr oft auch gekommen ist während unseren Zukunftswerkstätten. Und hier sind wir schon. Es funktioniert. Also Sie können jetzt groß teilnehmen. Ihre Stimme wird gleich angezeigt. Nochmal für die. Hier oben ist der Code. Falls Sie am Anfang noch nicht da waren, Sie müssen sich bei menti.com, können Sie im Internet mitmachen oder sich die App runterladen und dann direkt teilnehmen. Aber sieht nach den wahren Ergebnissen aus.
Okay. Vielen herzlichen Dank. Gut, ich hatte es gerade schon angesprochen, Entsäuerung war ja schon Stichwort. Und die Frage ist, wie kriegen wir diese Entsäuerung eigentlich hin? Und deshalb nochmal die Frage, sozusagen, Sie dürfen einfach verhetzen. Und dann wird einfach auch noch was dazu sagen.
Also mein Credo ist, kein Gesetz ohne Experimentierklausel. Wir müssen vor Ort die Möglichkeiten haben, unter den Beteiligten Lösungen zu suchen, um dann aus Lösungen bessere Gesetze zu machen.
Wir müssen die ökonomische Steuerung oder die Anreizsysteme ändern, sodass sich die sektorenübergreifende Zusammenarbeit lohnt. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Hier gibt es gute Beispiele, Public Health-orientierte Gesundheitsökonomie, aber da gibt es keine großen Interessen, da die mächtigen Stakeholder eben ein Interesse daran haben, dass die Versäulung bleibt, weil ihre Refinanzierungslogik eben genauso versäult ist wie das System. Und sie haben den größten Einfluss auf die Gesetzgebung. Nicht, gucken Sie sich an, was in Hamburg Optimedes macht, großartig, international beachtet. Das kann man sich auch für die Langzeitpflege vorstellen. Denn lohnt sich die Unterstützung bei der Bewältigung von Lebenslagenproblemen im Zusammenhang mit dem, was wir heute Pflegebedürftigkeit nennen? Ich nenne im Übrigen keinen pflegebedürftig. Das ist schnell ein Stigma. Das sind Menschen, die auch der Pflege bedürfen, aber vor allen Dingen der Würdigung ihrer Einzigartigkeit.
Ja, Ehrenamt unterstützen auf jeden Fall, so dass Ehrenamt das auch leisten kann, auch psychisch leisten kann und vielleicht auch mit Fördermöglichkeiten, mit Fortbildung ehrenamtlich unterstützen.
Schwierige Frage. Also aus der Perspektive der Pflegenden würde ich mir oder wünsche ich mir, dass wir sozusagen nicht in SGB 5, SGB 11 und weiß nicht, wie viele Gesetzbücher noch denken müssen, sondern dass wir quasi die Person in den Vordergrund stellen und wie quasi alles andere schart sich drumherum und wir nicht unsere Leistungen in die Bücher einteilen müssen. Mhm.
Das ist nicht so weiter anzupassen. Also ich meine, was Thomas Lee angesprochen hat, ist natürlich etwas, was uns, wenn ich immer unsere Fragen anschaue, im Prozess unseres Projektes, ja auch dazu führen kann, dass man eher resigniert dasteht. Und das, was du als Problem und als Notwendigkeit gesagt hast, sind wir unendlich weit davon entfernt. Ich meine, Frau Dr. Enzner, Sie ja als Ministerium, Sie sehen das ja auch. Sie sehen ja, dass diese Versäulung sozusagen Teil unserer Sozialstruktur ist. Und wie bekommt man diese Brücke zwischen dem Individuellen und dem Strukturellen denn hin? Und ich glaube, das ist die große Anforderung, vor der wir stehen. Aber meine Frage an dich, du bist ja in dieser Kommission, hast du eher einen resignativen Zug in dir oder wie siehst du das?
Naja, ich bin hoffnungslos zuversichtlich. Also bleibt uns anderes übrig. Und der, also, wir haben eine auf der Bundesebene, das habe ich in der letzten Legislaturperiode auch deutlich erfahren dürfen, auch in den vielen Kontakten zu Bundestagsabgeordneten, da haben wir keiner, der für das Pflegethema wirklich brennt, es sei denn für seine Stakeholder-Interessen. Das ist traurig, es ist aber so. Das Thema ist nicht sexy und wenn, werden da vor allen Dingen Interessen durchgesetzt. Die Länder sind sich zum Teil uneinig und haben, finde ich, auch keine allzu überzeugende Performance in der letzten Legislatur erwiesen, gerade wo es um die Stärkung der Kommunen geht. Und die Kommunen sind zum Teil klasse, aber denken natürlich auch sehr stark häufig fiskalisch. Und das sieht man jetzt bei der Hilfe zur Pflege. Das ist auch nicht lustig und insofern haben wir hier in der Tat eine enorme Gestaltungsaufgabe. Aber es gibt Bürgerinnen und Bürger, die das Thema, so wie heute, sich zu eigen machen. Und mein Institut begleitet derzeit 50 Kommunen in Deutschland auf der Suche nach neuen Antworten auf die Sorgeherausforderung, wie wir das nennen, weil es ist eben Pflege und Sorge ist noch auch durchaus verschieden. Nicht? Die Professionalität der Pflege zu unterstützen ist unbedingt notwendig, aber bitte nicht in einer Vorstellung, dass die Pflege das alles meistern kann, sondern sie kann dort mit ihrer Professionalität, auch mit dem gesetzlich jetzt vorgesehenen Steuerungsfunktionen als Vorbehaltsaufgaben Segensreiches bewirken, aber immer letztlich auch nur subsidiär das beeinflussen, was wir als Bürgerinnen und Bürger leben. Anders schaffen wir es nicht. Dazu haben wir, uns fehlen 500.000 Pflegekräfte im Jahr 2030. 500.000. Das ist heute schon ein großes Problem. Und insofern ist das Thema letztlich nur zu lösen über demokratische Beteiligungsprozesse vor Ort und gute, vernünftige Rahmenbedingungen. Und ich sehe denn, da sind denn 500 Leute aus einem 1600 Seelendorf, die kommen zusammen zum Thema Sorge. Und dann entsteht etwas. Ob das Wohngruppen sind oder was anderes. Und das sind Lernprozesse, wo Menschen auch zurücklegen, das meine ich mit als Gerontologe mit Plastizität des Alters, zurückstellen ihre bisherigen Vorstellungen von Pflege. Die Familie sorgt oder das Heim ist gut. Nein, nichts davon. Es funktioniert nur, wenn wir uns jeweils beteiligen und im aristotelischen Sinne die Tugend entwickeln, uns verantwortlich zu fühlen für unser Leben, auch prognostisch, also auch vorsorgend, für den anderen und für den Ort. Insofern sind wir zurückgeworfen, wenn man so will, auf das, was Martha Nussbaum Bedingungen guten Lebens nennt, philosophisch und auch theologisch. Und wir müssen dies uns zu eigen machen. Wir können das nicht delegieren. Nicht irgendwie. Transparenz ist ja vor allen Dingen dadurch herzustellen, dass ich mich einbringe, dass ich mich verstricke in Mitverantwortung für Sorgezusammenhänge. Und die Vorstellung, ich könnte das über Noten ablesen, ist unsinnig. Das ist genau die Distanzierung, dass das historisch irgendwie mal ganz schick war, mit der Kundenorientierung ist ja in Ordnung. Aber jetzt stehen wir vor ganz anderen Herausforderungen. Insofern sehe ich hier vor allen Dingen eben die Aufforderung, das Thema zu einem zu machen, das die Bevölkerung bewegt. Und mit meinen Bevölkerungsbefragungen, die ich mit Allensbach mache, gestern mit Frau Köcher wieder die nächste für dieses Jahr geplant, da sehen wir, dass das Thema in der Bevölkerung wirklich resonanzfähig ist. Und da gehört es hin. Und nicht die Fachpflege spielt die Musik, sondern immer noch wie als An- und Zugehörige. Und wir übersehen, auch als professionelle Player, auch als Diakonie, ich sehe es bei uns in Baden oder in Berlin, wo ich auch wohne, wir denken von den Institutionen her und nicht von den Menschen her. Das muss sich ändern. Nur so kommen wir wieder zu einer subsidiären Haltung und einer subsidiären Ethik, die letztlich auch eine demokratische Beteiligungskultur in der Sorge braucht. Das von oben zu erwarten, ist nicht in Ordnung. Wir müssen gute Rahmenbedingungen schaffen, müssen die Pflegeversicherung anders finanzieren, ausbeutungsfrei. Das heißt, in der Tat eine Sockelspitze um Verkehrung, das verlangt aber nach Bürgerinnen und Bürgern, die dieses Thema auch als bedeutsam erkennen. Und insofern ist es ein ordentlicher Bildungsprozess und jeder von uns kann da seinen Beitrag dazu leisten, wo er lebt und in seinen Zusammenhängen und bitte zurückstellen in einer demütigen Weise die Finanzierungsprobleme zum Beispiel von stationären Einrichtungen. Die sind noch harmlos gegenüber dem Alltag von 10 Jahre Pflegenden in ihrer eigenen Häuslichkeit, die nichts finden oder kaum etwas finden, was sie wirklich entlastet.
Frau Christian, möchte ich unmittelbar dazu
kommen? Ich glaube nicht, dass es, für mich ist es nicht akzeptabel zu sagen, das war schick vor 20 Jahren zu sagen, wir nehmen die Kundenorientierung, sondern wir müssen sagen, das sollte dahin führen, dass man ein anderes Menschenbild und ein anderes Werteverständnis für Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, entwickelt, um sie nicht als Bittsteller oder als Objekt der Pflege zu sehen, sondern als Subjekt, die einen Anspruch auf eine Leistung haben und nicht dankbar sein müssen. Es ging um einen Wertewandel. Und dass der Wertewandel hin zu dem, wo wir irgendwann hinwollen, immer in Schritten geht und dass wir immer dann, wenn wir einen Schritt erreicht haben, hoffentlich ein Stück klüger sind und gucken können, wo wollen wir uns weiterentwickeln. Das sind für mich Entwicklungsprozesse. Und wir müssen jetzt gucken, von wo nach wo sind die nächsten Schritte, damit wir irgendwo 2030...
Das ist ein Widerspruch. Widerspruch, weil wir müssen den Kontext sehen. Das war die Einführung eines extrem wettbewerbsorientierten Pflegemarktes. Ja, und dort ist der Kundenbegriff eingeführt worden. Und nicht ohne Grund. Und es gab eine Fachdebatte, die den immer schon, auch vor 30 Jahren, problematisiert hat. Dass man auch mal Kunde sein kann, das hat aber was mit Professionalisierung zu tun. Und der Kundenbegriff ist deprofessionalisierend. Da muss man wirklich verdammt aufpassen. Das Menschenbild ist ja gerade das Problematische. Ich mache den Menschen zum Homo economicus. Freundlichkeit kann man lernen, ist ja nett. Strategisch in Ordnung, analytisch völlig falsch. Damals schon, die Fachdiskussion hatten wir auch. Und gewissermaßen in dem Windschatten dieser Ökonomisierung hat sich letztlich ein renditeorientierter Pflegemarkt entfaltet. Ich kriege jeden Tag von Care Invest die Information darüber, wie toll der Pflegemarkt für Anleger ist. Das ist im Augenblick das Dominante. Und das hat sich etabliert. Und es ist unkritisch zu sagen, wir haben den Kundenbegriff damals menschenbildorientiert eingeführt. Nein, dem widerspreche ich, liebe Hilde.
Ich sage in der Pause was. Ich wollte noch mal anders darauf reagieren, auf all das, was wir jetzt diskutieren. Ich finde, ganz wichtig ist dieser Wertewandel, von dem Sie auch sprachen, weil wir sind heute so eine furchtbar individuelle Gesellschaft. Und jeder macht das, was gerade für ihn wirklich individuell am besten ist oder versucht es. Und jeder, aber viele versuchen es. Und genau das ist es, glaube ich, wenn wir in Zukunft denken, 2030 oder 45, was wir ablegen müssen, dieses Individuelle, um all das, von dem Sie sprachen, auch zu erreichen. Dass wir einfach mal gucken, was können wir denn noch für andere leisten? Was können wir machen? Wir wollen selber ja auch diese Leistung haben. Wir werden Fachkräftemangel haben. Wir müssen irgendwie was leisten. Aber dieses zu verlassen, ich habe das nur im kleinen Raum, weil ich im Vorwege auch über Wohnmöglichkeiten diskutiert habe. Ich selber mit meinem Mann auch. Wir sind dabei, planen, wollen wir WG machen im Alter? Dann geht es nämlich los. WG, sind die so WG-fähig, so wie wir? Und sind die so wie wir? Wir sind ja auch individuell da und gehen die dann zu Bett, wann wir zu Bett und überhaupt. Nein, es ist so diese Individualität. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was wir heute haben. Und von dem Feld müssen wir uns in Zukunft wegbewegen, um wieder das zu erreichen, über das wir heute diskutieren.
Okay, gut. Wir wollen diese Diskussion noch mal zusammenbündeln mit der nächsten Mentimeter-Frage. Die ist aber kompliziert, deswegen noch eine kurze Erleuchtung.
Diese Geräte sind wirklich erscheinlich. Ne? Tut mir leid, aber. Also nochmal, die Frage ist, wir haben eine Frage stellen, die müssen wir aber kurz mal erläutern, weil sonst versteht man sich. Thomas Politi hat es ja schon angedeutet, was das Problem dahinter steckt. Nämlich stimmen Sie der Aussage, in diesem Zukunftsmanifest, da haben wir das mal genauer beschrieben, dass wir eine mehr Entsäuerung von Angebot und Bürokratie wollen. Das ist natürlich sehr abstrakt gefragt, aber gemeint ist sozusagen eine doppelte Versäulung, die wir heute haben. Die eine ist die verschiebbare Praxis im Sozialrecht. Von der die heute schon ein Problem ist, die mit dem neuen Bundesteilhabegesetz und das sind auch die Einführungshilfe, neues Problem, dass auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Anbieterkonkurrenz. Da ist auch in Schleswig-Holstein, dieses Bundesland ist ein Land, was ganz besonders geprägt ist durch eine private Anbieterlandschaft, durch einen besonders ausgeprägten Anbieter, die sich nicht mit ganz schnell in Verbänden organisieren. Und die Frage ist, welche Richtung sollen wir? Welche Richtung wollen wir?
Also das Ergebnis bestätigt das, was wir hier diskutiert haben. Ich habe jetzt gerade, obwohl es nicht vorgesehen ist, das dringende Bedürfnis wahrgenommen und sage noch eine Stimme aus dem Publikum, eine Frage. Und deshalb lege ich einfach mal die Regel und gebe Ihnen kurz das Mikrofon und Sie können ja die Abschlussfrage dann an mir auf dem Podium stellen.
Ja, das ist eigentlich weniger eine Abschlussfrage als vielmehr der Hinweis, dass wir, glaube ich, dass wir diese ganze Frage der Sektoren immer sehr kurz gesprungen betrachten. Ich musste mich gerade an einen Arbeitskollegen denken, der hat das Pech gehabt, schwer krank zu werden. Zuerst hat er 6 Wochen Lohnfortzahlung gekriegt. Dann hat er Krankengeld gekriegt. Das musste er beantragen. Dann wurde er der Krankenkasse ausgesteuert. Dann kriegte er Arbeitslosengeld. Das musste er beantragen. Der Mann ist kein Abiturient. Dann hat er ein Jahr lang, glaube ich, Arbeitslosengeld gekriegt. Dann musste er Arbeitslosenhilfe beantragen. Das kriegt er, glaube ich, immer noch. Der Mann ist 60 Jahre alt. Wahrscheinlich hat er Glück und kriegt bis zu seinem Ende diese Arbeitslosenhilfe. Hat aber natürlich auch die Situation, der Mann hat auch kein Vermögen. Sonst würde ihm sein Vermögen nicht jetzt schon weggesteuert, weggearbeitet werden. Und später kriegt er Grundsicherung. Zwischendurch hat er so wenig verdient, dass er Aufstockung gekriegt hat. Wenn wir also ein Grundeinkommen gehabt hätten, hätte der Mann nicht zu 5 oder 6 verschiedenen Behörden laufen müssen, immer wieder auf seinen Bescheid warten müssen, sondern hätte seinen Mindestbetrag gehabt, um leben zu können und hätte nicht neben seiner Krankheit auch noch den Stress mit den Behörden gehabt. Dankeschön.
Okay. Danke. Ja, mit Blick auf die Uhr sind wir am Ende dieses Zukunftstalks angelangt und ich möchte jetzt für die nächste Phase der Diskussion in den Zukunftsinseln noch einen Hinweis geben. Und zwar, eben haben wir beobachtet, dass durchaus von der Möglichkeit, sich einen separaten, abgegrenzten, geschützten Raum für die Diskussion zu schaffen, wenig Gebrauch gemacht worden ist. Deshalb möchte ich nochmal dazu auffordern, sozusagen die Stellwände zu nutzen, um sich sozusagen einen kuscheligen Raum zu schaffen, damit man auch nicht so sehr sozusagen von den anderen gestört wird. Also das wäre noch der Hinweis. Ansonsten bleibt mir ein herzliches Dankeschön zu sagen und auch dieses kleine Präsenz zu übergeben. Und das ist ein immerwährender Kalender, der bis zum Jahr 2019 ist. Okay, vielen herzlichen Dank.